Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte. Mein Name ist Dirk Joe und mein Kollege Andreas Of ist ebenfalls dabei. Wir haben heute einen wirklich super Gesprächsgast, aber das wird der Andreas jetzt alles verraten.
Genau. Hallo auch von mir. Es sind ganz besondere Zeiten. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Ein Gast, der mir persönlich ganz besonders viel Freude macht. Er war Interieurdesigner bei Opel, hat für Fiat ein Coupé entworfen und natürlich noch ein paar Sachen mehr. Das Design von BMW neu erfunden und Kenner haben es natürlich längst bemerkt. Wir sprechen heute mit Chris Bangle. Ganz herzlich willkommen, Chris Bangle.
Vielen Dank.
Wir freuen uns wirklich sehr, dass du dabei bist. Und weil es ganz besondere Zeiten sind, sind wir natürlich leider, was ich sehr bedauere, nicht in Piemont, wo Chris Bangle sein eigenes Studio hat, sondern per Studiolink verbunden. Prima Programm, was uns erlaubt, in einer guten Qualität aufzunehmen. So, jetzt wollen wir aber mal loslegen. Ganz herzlich willkommen, Chris. Wir haben im Oktober mit George Gallien gesprochen, der ja lange Assistant Director im Design bei General Motors Europe war. Er sagte, Chris Bangle, er ist ein Genie. Wie kommt er denn darauf?
Oi. Vielleicht der George sagt, dass ich bin einer der Einzigen, der sagt, was ich nicht weiß. Denn, you know, was ist das denn? Socrates hat gesagt, dass Intelligenz ist, wenn du sagst, was du nicht weißt. Und ich war ziemlich ein Neuling, als ich zu George kam.
Du warst 25, oder? Kann das sein?
Das
war deine erste like Stelle.
Ja, genau. Ja. Also Art Center in Amerika. General Motors hat mich genommen und hat, kannst du vorstellen, der hat mich die Wahl gegeben mit John Bell. Wenn du den Namen John Bell an die Internet suchst, findest du einen hervorragenden Art Director von Film und Character Creation. There's Movies like Jurassic Park und Back to the Future und so weiter und so weiter. Aber er war meine Kollege in der Schule. GM hat uns beide genommen und hat gesagt, okay, wir haben zwei Stellen, eins in Deutschland und eins in Amerika. Wer will welche nehmen? Und ich habe die Toss gewonnen und bin ich nach Deutschland.
Warum Deutschland?
Well, das war die, you know, die Opel-Stelle von General Motors. Aber das, I mean, das ist ein Unternehmen, erlaubt zwei neue Mitarbeiter die Wahl zu haben, in welche Länder gehst du? Ich finde, also in der damaligen Zeit war es okay, aber heute nicht zu denken.
In einem Vorgespräch hattest du gesagt, Opel war sowas wie eine goldene Zeit.
Wie meintest natürlich. Du das? Oh ja, yeah, so natürlich. Well, ich weiß nicht, ob Ihre Zuhörer haben eine Idee von der Kultur von Car Design, wie das ist geändert hat über die Zeit. Aber sagen wir, dass in die Ende der 70er Jahre, ich war im 80, nee, Anfang 81, Januar 81, habe ich mein Diplom genommen und GM hat uns die Interviews gemacht, ich glaube, in vielleicht Dezember oder die 79, 80 oder vielleicht Januar 81. Aber in die Zeitraum, Opel Design war die schlichthin cool Ort zu sein. Das war der Nummer 1 Designstelle für Automobils, ich glaube, weltweit. I mean, man könnte immer sagen, Detroit, GM und Ford und so weiter. Okay, das ist eine große. Aber in Europa, da war kein Blick in BMW-Design, kein Blick in Mercedes-Design, Porsche gab es kaum. Und Opel war, da war die erste Stelle. Das war die Anfang der Zeit von der Manta-Years, wenn der Manta-Fahrer, nicht Manta-Fahrer, wie man sagt, Manta-Fahrer, aber Manta von Rally-Driving, you know, Walter Roll und so weiter. Das war die Gebiet, die Zeit, wo in Opel Design hat sich vielmals in die Presse gestellt. Hideo Kadama war ein Superstar dort. Die haben Leute wie Mark Jordan genommen und Little Joe New. Okay. Die waren die Superstars von Design. Und ich kann mich erinnern, dass der Sohn von Walter Gottschke, das ist der Wolfgang Gottschke, er war ein Jahr vor mir in der Schule, er hat einen Sommer Praktikum bei Opel gemacht, ist zurück zu Design, zu Art Center gekommen und hat uns alles absolut überzeugt von wie professional, wie cool, wie interesting die Arbeit war. Das war the really cool place to be.
Okay, Opel ist a real cool place to be.
Sorry, das war ein bisschen Banglish.
Das ist in Ordnung. Ich meine, das ist, gibt einen Eindruck und ich mache jetzt einfach mal ein bisschen einen Sprung, vielleicht nicht in der Zeit, aber später ging es ja dann zu Fiat. Der Chef hieß damals Ermanno Cressoni.
Er kam später. Ich war zuerst allein sozusagen. Und das war die Übergangszeit von Buono. Er war der Sohn von der Buono. Das hat die Studio zu Fiat verkauft, glaube ich. Und als er wegging, den Fiat hat mich installiert als eine Art von Studiochef in Exteriors. Ich kam aus Interiors von Opel. Kannst du vorstellen, du gehst von Interiors zu Exteriors. It's a bit of a shock. Und dort habe ich wirklich Car Design gelernt. In Opel, das war nicht so viel Car Design, das man lernt, das war andere Dinge. Aber Car Design per se war Fiat in damaliger Zeit die beste Schule. Und Eric Cressoni kam ein Jahr später ungefähr, als Fiat hat Alfa Romeo gekauft. Und er war Chefdesigner bei Alfa.
Ah, so war das, genau.
Ja.
Und dann kam er bei Alfa, genau, zu Fiat. Und Ermanno Cressoni hat ja 1975 bei Alfa La Linea eingeführt, also eine Keilform mit Brüchen und Winkeln, zum Beispiel beim Alfa 75 gut zu sehen, die ja markant war, aber auch umstritten. Gibt es da Parallelen zum Design des 7er E65 von 2001?
Well, vielleicht eine Worte zu der 75, das viele Leute kennen nicht. Das, die Aufgabe von Cressoni in Alfa damals war, wie haben wir das entschieden? Das ist der Giulia, das war die Donner-Auto, der bisherige. Das war der Facelift von der Giulia, oder? Weil der 75 war gebaut auf die Karosserie von der Vorgängermodell und die mussten die Türen übernehmen und die mussten völlig einen Heck auf das Ding bauen. Und der einzige Weg, dieses Umbruchsteller zwischen Bodysides, zwischen Heckbreit und Bodyside zu machen und Türgebiet, ich meine, war durch irgendetwas als eine Maske, oder wie sagt man das? Is that the correct word? Eine Art von irgendetwas, das man sieht nicht, dieser Umbruch. Wie heißt das?
Kaschieren?
Ja, kaschieren. Ja. Dankeschön. Ja, vielleicht ist das der beste Wort. Und er hat das Zitronen als Zitronensaft genommen und hat gesagt, okay, wenn ich muss das tun, wenn ich muss das übernehmen, dann ich ändere das und mache eine Grafik aus das. Das war, you know, 70er, in 80er Jahren war eine starke grafische Zeit für Design. Und er hat dieses Klack-Klack, kahlformige Sprung gemacht. Und es war, I mean, da war weniger Liebhabers für das Auto schon, weil das hat diese, you know, Transaxle und das war eine von der letzten really nice Heckantrieb Alphas. Aber das Designline, der hat weniger verstanden. Und Cressoni hat gesagt, look, Form folgt Function. Hier, wir haben ein deutliches Funktionsproblem. Ich muss diese Turn halten. Ich kann dem nicht ändern. Ich spare diesem Unternehmen einen Haufen Geld und ich mache ein völlig neues Auto. Weil niemand hat gesehen, der Giulia unter das Ding. Wir haben alles gesehen wie ein neues Auto. Und ich muss sagen, okay, Chapeau, you know, muss vielleicht ein bisschen, you know, Scheiß fressen über das Ding. Entschuldigung, wenn ich so sage. Aber das ist teilweise, du musst irgendwie, Design muss ein Problem lösen. Die Siebner, das wir hatten auch eine umstrittene Heck. Ich glaube, nicht so, sagen wir, stark umstrittene als der 75. Aber wir hatten eine ähnliche Art von Design-Problem zu lösen. Design-Problem war der Heck. Spring hoch wegen Aerodynamik. Die Aerodynamik hat sich infolge von den neuen Motorenentwicklung gemacht. Und BMW ist in seiner Kern ein Motorenunternehmen. You know, das ist das bayerische Motorenwerk. Es ist nicht das bayerische Designwerk. So, das war ziemlich logisch, dass die Motoren haben Vorfeld und Design muss das Beste aus das machen.
Was war denn da genau das aerodynamische Problem, was dann zu diesem Heck, zu dem hohen Heck geführt hat?
Well, I mean, das ist wirklich nicht die BMW-Stunde. Ich meine, du kannst, you know, BMW der eigene Geschichte schreiben. Aber das war schon, was ist das, 20 Jahre her, something like this. So, die Geschichte ist ziemlich bekannt. So, ich habe kein Problem, das zu wiederholen. Der Thema ist das. Wir hatten bei der E38, seine Vorgängermodell, eine Art von Goldenschnitt-Auto gemacht. Der echte Goldenschnitt-Auto war der 32, das kam vorher. Ich glaube, wir können alle sagen, dass da gibt es wenige Sportsedans auf dieser Klasse. Das war so getrimmt wie der 32 war, der 7er, der Vorvorgängermodell. Der 38 war schon ein bisschen mehr Matur, es war ein bisschen mehr rundisch, you know, ein bisschen höher, ein bisschen mehr dick, schwer, falsche Worte, kräftig, sagen wir. Ja. Nicht so grazil. Und als wir schauen auf was kommt als Nachfolger, da hatten ein paar Winkel gegeben, zum Beispiel die Reifengröße, Felgengröße, Bremsegröße ändert sich nicht, die Radstand ändert sich ein bisschen, aber die Gesamtlänge des Fahrzeugs ändert sich überhaupt nicht. 5 Meter war eine Art von, you know, heilige Kuh, das kannst du nicht anfassen. Frag mich nicht, warum. Ich kann immer noch heute nicht sagen, warum 5 Meter war damals so eine heilige Kuh, aber es war eine heilige Kuh. 5 Meter Auto für einen Siebener. Und die Entwicklungsphase von den Motoren, die laufen so, dass die neue Motoren-Generation hat sich gut verheiratet mit dieser neuen Siebener. Okay, so, das war Logic. New car, nicht so viele geändert in der Struktur und die Dimensions, aber neue Motoren. Und natürlich in den Innenraum, mehr Platz, die Leute sind größer, jede Generation von Fahrer ist ungefähr 7 mm groß als der Vorgänger in der damaligen Zeit. So, du musst das Ding irgendwie größer innen machen und mehr Fußraum und Beinfreiheit und bla bla bla. Okay, aber die Motoren, Leute haben Führung. Und die Entwicklung damals für die Motoren, die war unter dem starken Druck, nicht nur stärkere Motoren von der Kraftwerk zu haben, aber deutlich besser Verbrauch und extrem reduziertes Emissions. Right? Das ist der Anfang von dieser super stark CO2-Maßnahmenphase. Und die haben einen Hattrick gemacht. Ich glaube nicht 100%, vielleicht kann ich korrigieren, aber als der Siebener kam mit irgendetwas wie 17 oder 18% mehr Kraft und die gleiche reduzierten Nummern in Verbrauch. Like 18% weniger Benzinverbrauch für 18% mehr Kraft. Und mit dem reduzierten Benzinverbrauch kommt die Emissions runter. Okay? Ist mehr oder weniger so. Maxim, am I saying this correctly?
Yes. Ja, das ist gut nachvollziehbar.
So, you know, das ist nicht ein Elektrofahrzeug, das ist benzinbrennende Fahrzeug, Diesels etc. Und die Motoren-Engineers in BMW are Weltklasse, absolut. Und die Lösung, die haben gefunden für das, ist nicht simply, aber hat viel zu tun mit der Lufthandlung. Wenn du die Luftmenge, das geht in die Motoren selbst, irgendwie das ändern in Volumen und so weiter, du kannst das ganze Ding besser behandeln. Und das zu tun, hatten sie eine riesige Luftbox auf den Motoren gemacht. So, der gesamte Motoren von Höhe ist, I don't know what it was, kann nicht mehr erinnern, it was like 4-5 cm Höhe. I mean, it's really big. Also, 4-5 cm ist so viel, aber das ist ziemlich viel, wenn es ist unter der Motorhaube. Und als der Motorhaube ging hoch, natürlich, der Fahrer muss über die Motorhaube anschauen. So, sein Sitzpunkt, das heißt H-Punkt in die Vernacular von Autos, right? Der H-Punkt geht nach oben. Das ist nicht nur ein H-Punkt nach oben, die Leute sind größer, so das heißt, die Kopffreiheit ist noch höher, plus, weil wir müssen mehr Kopffreiheit haben, so das heißt, der Dach ist noch höher gegangen, okay? Und idem für die Leute in der Rücksitzbank, you know, die müssen mehr Beinfreiheit haben, das heißt, der Rückenlehne ist weiter zurückgeben und bla bla bla. Und der nächste Ding ist, du weißt, du hast das riesige Upper auf einem Auto, das in der Unterbody ist, bisher ist basically nicht geändert. You know, die Reifengröße sind gleich, die Felgengröße sind about gleich, die Länge von dem Fahrzeug ändert sich nicht. So, also help von den Masses, wie man diese Massen handelt, ja, von diesem riesigen Ding. Du hast das aerodynamische Problem, dass die Luft, das geht über die Motorhaube, kommt über die Front-Windschutzscheibe und dann das Dach und noch runter auf dem Heck. Es muss eine gewisse Linie haben, dass wenn das runterkam auf dem Heck, es trifft der Heck so genau, dass es macht eine Art von Druck auf dem Heck. Okay, it drückt der Heck runter. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil kannst du vorstellen, du gehst in eine Kurve, das ist eine regnerische Nacht, du gehst in der Kurve ein bisschen zu schnell, du gehst auf die Bremse und die Heck sich, wie sagt man, it unloads itself, it becomes, wie sagt man das auf Deutsch?
Es bekommt bricht Auftrieb aus. Oder es bricht aus.
Ja, es bricht aus. Warum das bricht aus? Es bricht aus, weil du hast keinen Druck auf dem Heck, du bist schon in der Kurve, das heißt, der Innenrad ist schon in der Hoch geheben, in der Luft geheben und dann natürlich mit dem Bremsen geht alles Gewicht nach vorne. So, alle diese Dinge kombiniert, die Gegenwirkung, die du brauchst, ist eine aerodynamische Gegenwirkung. Und das kommt auf diese Heck mit einem Spoiler-Lip oder einer Heck oder irgendetwas so. Und deswegen sind die Heckspoiler so entwickelt. Hat tatsächlich für dieses Sicherheitsmoment, nicht so viel von Verbrauchreduzierung, aber tatsächlich für die Sicherheit. So, das war natürlich ein sehr wichtiger Punkt bei BMW. Und die haben uns in der Windkanal viele Probe gehabt und gezeigt, okay, hier muss der Heck sein. Also, okay, das Heck ist nicht mehr mit der Brüstungslinie zu verbinden. In den bisherigen Autos, das war basically eine Linie, das läuft rund um die Auto, Brüstungslinie höher, richtig? Und der Heck fließt runter und dann die machen einen Hockside in der Heck auf die gleiche Höhe. Und das war absolut nicht mehr. Und da gibt's nur 3 oder 4 Lösungen dafür. Eine Lösung war der von Crossoni, you know? Du kannst das ganze Brüstungslinie, popung, mach einen Sprung in der Luft.
Und man klebt eine Leiste drauf.
Ja, sure. Okay. Glaub mir, wenn ich sage, das war nicht eine lange Diskussion, weil wir haben das Ding als Alternative rausgeschmissen. Another Alternative ist, du einfach powerst das Ding durch, ist ein Extrusion wie ein Volvo. Damals ein Volvo hat ein Heck gebaut auf der Bodyside, wie ein Extrusion, und okay, das war Volvo.
Ja, also hat funktioniert. So eine betonte Schulter quasi.
Ja. Betonte Schulter. Und das funktioniert sehr gut aerodynamisch, aber das war eine sehr Volvo-Look und Feel, und we didn't really like it. It looked like zu abgeschnitten. Und dann eine andere Alternative ist, du baust tatsächlich eine Spoiler drauf. Okay, 7er Qualität, not really. Du könntest wie der bisherige Launcher-Thema 8.32 war das, die
Ferrari V8, genau.
Ja, das hätte super geil Spoiler, das kommt aus der Heckklappe. Madonna, das Ding war cool. Also das war so von geil. Aber forget it. Okay, das war zu viel Spielerei.
Auch keine Alternative.
Nee, zu viel Spielerei. I mean, this is, wenn du wirklich, als Car Designer, du hast ein echter Problem mit die Racing, mit Car Racing, mit Formel 1 und so weiter, Formel 1. Weil die haben so lange gegen bewegende aerodynamische Teile gekämpft, you know, absolutely nothing, right? Das war überhaupt keine Entwicklung von bewegende aerodynamische Teile, das könnte fließen in der Serien. Und das war, I mean, ob so viel, dass man sagt, oh, von Racing, das geht ins Production, well, shit. I mean, das war ehrlich etwas, das könnte uns helfen. Und ist nicht gekommen. So, okay. Das war nicht eine Option. Und die andere Option ist, das Auto länger zu machen. Das hat Mercedes gemacht. Die haben das gleiche Problem wie wir. Aber die könnten locker mehr Zentimeter auf der Auto bauen. Und wenn du mehr Zentimeter haben, das Fluss, die Luft natürlich fliegt runter. Und eventuell, die kommen zusammen. So, du löst das Problem mit mehr Länge. Okay, das war auch nicht eine Option. Wie gesagt, wegen dieser heiligen Kuh 5 Meter. So, wir haben in der Vergangenheit von BMW angeschaut, und Adrian hat das Design gemacht natürlich, aber da war das Leichtgefühl von Barockengel, right? Der 502?
Ja, genau, der V8 Barockengel.
Ja, der Barockengel. Der Barockengel heißt these Pontoons, wie man sagt, als Kotflügel für den Heckbereich. Die sind gebaut auf eine sehr Elefantenrumpf Heck, oh, wie sagt man? You know, it's a big, it's like a Sessel, a Kessel. Is that a Kessel? You know, was man
Wasser? Kessel ist, genau, Kessel. Sowas wie ein Dampfkessel.
Like a Dampfkessel, ja. Der Zentralbereich ist wie das riesig rotundische Dampfkessel, und dann ist halt diese 2 Pontoons aufgebaut. Und die Flusslinie von den Pontoons fliegen ganz, ganz elegant versus die Innen von der Auto. Die sind nicht gerade wie ein Volvo, die fliegen nach innen. Und als wir das gesehen hatten, als Adrian hat das Konzept so entwickelt, es war das erste Mal, wir haben die Formgefühl von einem Vorderbereich auf den Heckbereich gesehen. Und glaub mir, wenn ich sage, das war vor der Zeit, wo man spricht über Arschgesicht oder Heckgesicht. You know, das war, die Terminology war noch nicht da. Als du siehst ein Gesicht in der Heck von einem Auto, Augen, Nasen und so weiter. Es kommt alles ein bisschen später, als in der Ende der 90er Jahren. Und die formelle Lösung, das Adrian hat gemacht, war hervorragend von einer Zusammenbau von Elementen. Es hat die Funktion nicht nur von Aerodynamik erreicht, aber hat deutlich die Eingriff auf die Heckraum, wie sagt man, die Kofferraum verbessert. I mean, das war einer Spannenbreite pro Side. Du konntest die Golfclubs locker reinbauen. Das war really nice. So, von, let's say, from the design Sichtpunkt, do we solve problems, you know, form, folgt, function.
Ja.
Das hat tick, 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 alle diese Dinge gemacht. Es war einfach neu. Und dieses Ding kommt in der Presse und die Reactions war up, down, sidewärts und so weiter. Für ein Auto, das später ist der beste verkaufte Siebener. Ich habe gesagt, look, wir sind zu diesen Problemen zuerst gekommen. Wenn die anderen kommen auf diese Probleme, glaub mir, die losen in den gleichen Weg. Und teilweise die haben.
Wie hast du damals die Reaktionen auf den Siebener wahrgenommen?
Sehr wahr.
I mean, also, wie war dein Eindruck? Also lag die Öffentlichkeit komplett falsch oder was war? Also das ist sicher auch nicht leicht. Man bringt ein Auto raus, an dem man jahrelang gearbeitet hat, und die Leute diskutieren sehr stark über das Design.
Well,
wie ist das dann?
Leute, das diskutieren sehr stark über Design ist immer a good thing. Das heißt, die sind irgendwie emotional begeistert, über Design zu reden. Wenn sie nicht reden über Design, dann haben wir ein Problem.
Okay.
You know, then it becomes, you know, who cares, right? This is nicht eine wichtige Antwort. Es ist ein Unterschied zwischen, ob die Stimme liegt richtig oder falsch oder wie eine Stimme ist gesteuert. Ich bin nicht der größte Fan von, wie gewisse Elemente in der Öffentlichkeit hat entschieden, dass aus das Ding eine Case Study in hinter sitzende Passagier führende Autos zu machen, Autodesign zu machen. If you can read between the lines what I'm telling you there. Aber du musst irgendwie das Ding akzeptieren. This is what happened. That's what it is, you know. Also du kannst nicht die Stimmung steuern und du kannst nicht, also von deinem Unternehmen. Und du darfst das nicht. Das ist nicht your job. Your job is to do what you believe in, was du glaubst, ist richtig. Und mit do your homework, so versichern, dass die Alternatives waren nicht the valid alternatives. Und einfach das Ding durchhalten. Und, you know, das ist der Job von einem Design Director. Ich sage immer, wenn du magst, was wir haben gemacht, bitte gib alle die Lob auf die Designers, die Modelers, die Technicians, die Engineers, weil die haben die Arbeit gemacht. Wenn du das nicht magst, das ist meine Schuld. Und wenn du in deinem Job dieses Attitude nimmst, dann ist es kein Wunder, wenn du bist der Blitzanleiter für ein Haus, du wirst geschlagen. It's your job, you know? Okay. Es hilft, wenn der Haus ein starkes Fundament, und in der damaligen Zeit BMW Management über mich war extremely solid. You know, der hat mich, you know, unterstützt und geschützt und das Gefühl gegeben, dass wir stehen bei dir. Wir haben alle diese Entscheidungen mitgetragen. Du hast uns nicht, you know, irgendwie gelobt, gelogen oder etwas in einer falschen Entscheidung. Nein, wir haben das alles ganz klar strategisch, das Entscheidung gebaut, weil wir wissen, dass wir kann nicht mehr dieses, like, eine Würst in gewisse Schnittlänge machen. Wir müssen eine Spektrum von Design aufbauen, und der erste Schritt außerhalb von der Norm ist gonna take the heat. Okay. So, das war eine große Hilfe. Natürlich, zu Hause, ich habe einen Sohn, der sagt, you know, Daddy in der Schule, die sage das über dich, und ich lese das über dich und so weiter, etc. Oder ich habe einen, ich kann mich erinnern, Boyka Boyer, der Exterior-Chef, er ist zurückgekommen von einer Testfahrt mit der Siebener durch München, und das Ding war nicht mit Bekleidung, you know, Camouflage-Bekleidung, oder wie sagt man das, what's it called, Andreas?
Getarnt.
Getarnt, es war nicht getarnt.
Tarnung, ja.
Ja, ab und zu, da gibt es dieses Moment, wo dein Auto, ein ungetarnter Auto wird gefahren. Und er kommt zurück und sagt, hey, you know, die Leute auf der Straßenecke, die winkeln und die go, woohoo, that's cool, right? Aber ich komme zu Hause und ich lese diese Zeitung und sage, you know, wie kann das sein? So, natürlich, dieses Missgleich musst du aushalten, du musst mit deinen Leuten reden, du musst dein Team immer auf die Laufende halten, honest und ehrlich mit denen. Aber wenn dein Team glaubt in die Strategy, die glauben in was sie haben gemacht, und wenn dein Unternehmen ist in sich selbst ein starker Haus, dann der Job einer Blitzanleiter, irgendwie ist your Job.
Motor Klassik, die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer.
Jetzt online mit Kaufberatungen, Fahrberichten, Veranstaltungstipps und aktuellen Fahrzeugangeboten.
Klick einfach rein: www.motor-klassik.de.
Jetzt war ja das Design vor allem auch ein Wechsel im Auftreten, das war auch der Anfang einer neuen Designsprache. Und da ist ja eben das Team angesprochen. Wie motiviere ich ein Team, da auch ein bisschen out of the box zu denken? Und wie schaffe ich es bei einer erfolgreichen Firma, die ja BMW zweifellos war und immer noch ist, so einen Wandel im Design durchzusetzen oder einen Wandel im Design einzuleiten?
These are all really good questions. Eigentlich, I have a design consultancy here und die Leute geben mir Geld, das zu erzählen, okay? So just to tell you, you know. So. But this is eigentlich what a consultant explains to you how to do. Aber bei BMW, das war kein großer Geheimnis. Ich glaube, nehmen wir das zweite Thema zuerst. Okay, how do you get an Unternehmen, irgendwie ein bisschen anders zu ticken über das Thema? Man sagt, out of the box or whatever you want, right? So, du kannst es nur die Wahrheit sagen, okay? Aber what is the Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, wenn du immer noch weitermachen, was du vorher gemacht hast, du kommst auf diesen Punkt. Willst du in diesem Punkt sein? Und wenn ich sage, nein, ich will irgendwo anders sein, okay, wo? Where do you want to be? Wir möchten hier sein. Okay, glaubst du machst das in einem Schritt oder wir machen das in Zwischenschritt? Maybe Zwischenschritt. Okay, then let's talk about the Zwischenschritt. You know, Milberg, who was one of the absolute best CEOs, ich habe hier mitgearbeitet, für ihn gearbeitet, he was a fantastic CEO. Er hat zu mir mehrmals gesagt, ja, zeig mir nicht den nächste BMW, zeig mir den nächste BMW. Und dann verstehe ich, warum dieser nächste BMW ist, was es ist. You know, I mean, er war ein sehr visiongetriebener Mensch. Und Gershaw auch. Die waren absolut Vision. Ja, setz die Vision und du bleibst auf das. Und wenn ein Unternehmen hat diese Art von, let's say, Metabolism, das the Top-Down denkt visionär, der Top-Down denkt, ich will in einen Ort erreichen, wenn ich, was ist die Stufe, dort zu gehen? Sicherlich nicht der, das wir in der Vergangenheit gemacht haben. Okay, was sind die Stufen? Dann hast du einen einfacher Job als ein Designer. Natürlich, du musst einen Haufen Hausaufgabe machen. Du kannst nicht nur sagen, here it is, nimm oder nicht. Du musst alle die Alternatives zeigen. Du musst sagen, wenn wir diese Weg gehen, geht mir so, und diese Weg geht mir so. Das kostet Geld. Also das ist kein Weg rundum. Es kostet Zeit und Geld, die Alternatives zu zeigen. Aber wenn du willst, ein Unternehmen sicher, das Gefühl, sicher zu sein, dass das ist die richtige Entscheidung, die sind sicher, weil die wissen, was sie haben nicht entschieden. Okay, du musst es weg von dem nehmen. Aber das heißt, du musst kämpfen für Geld, das wird gespendet an Modellen, an Entwicklung, das du weißt, von Anfang an wird nicht benutzt. Aber es wird benutzt, weil der Unternehmen fühlt sich sicherer, wenn sie sagen, okay, das nicht. Okay, does that make sense? Habe ich das mehr oder weniger richtig erklärt?
Ja, also im Grunde, dass man auch in die Zukunft weiterdenkt und das ein Investment ist für die gesamte Firma.
Es ist so. Aber ja, ein Investment nicht nur in, das ist 100% der Dinge, das du musst tun. Du musst auch investieren in Dinge, das du nicht magst, die Dinge, das du magst, besser zu verstehen. Das meine ich.
Ja.
If that makes sense. Okay. So, der Siebner ist ein gutes Beispiel. Georgi Nagashima, und er ist einer der erfolgreichsten Car Designers. Ich habe die große Genuss mitzuarbeiten. Er hat den Z3 gemacht, er hat die 39 5er gemacht, er hat die A90 3er gemacht und viele andere Autos für Opel und für Renault und anderen Unternehmen gemacht. Er hat zu mir gesagt, das Problem mit einem Auto wie ein neues 7er zu entwickeln, das ist vor der Projekt hat angefangen, ist, das Ding ist neu, aber es wird verglichen mit was? Die verglichen das mit den Autos, die wir haben vorher gemacht. Und so, wenn du das auf die Stellplätze sitzt und sagst, was denkst du über dieses neue Auto? Die schauen sich rundum und die sehen nur die alten Autos. Wie kann man ein neues Auto irgendwie beurteilen, wenn du siehst es nur gegen die alten Dinge? Du musst es sehen in dem Umfeld von der neuen BMW. Was wird alle die neue BMW? So, eigentlich, wir brauchen eine neue 3 und eine neue 5er dabei. So, ich sage, das ist fantastic, Georgie. Ich gehe zu meiner Chef. Ich habe einen Plan aus das gemacht, eine Strategie entwickelt. Ich bin zu meiner Chef gegangen und sage, Boss, du kriegst nicht nur einen 7er von uns, du kriegst auch die whole family in one shot, eine Gefühl zu bekommen. And he said, okay, mach's in. Und das ist eine der Gründe, warum das Siebner-Projekt war so teuer. Wir haben nebenbei andere Autos entwickelt. Und nicht nur, weil wir möchten dem so Ende entwickeln, so ist das 100% der Dreier. Aber zu sehen, das ist ein Family-Gefühl, wenn es geht in diese Richtung. Weil das war immer noch nicht klar, ob BMW geht auf eine 100% neue Familie oder geht über dieses Spektrum von Autos. Das Spektrum von Autos hat sich angefangen mit der Z4. Das war der Moment, wenn der war ein Durchbruch mit Gina, Z4, in der Mentalität, der sagt, warte mal, wie kann ein Sportauto eine Beziehung zu BMW haben, wenn nicht aus der Vergangenheit? Und wir haben das Z4 gemacht. So, eigentlich der Siebner hat uns den Hintergrund gegeben für diesen Sprung, hat die erste Schritt gemacht, aber ob das geht in eine neue Wurst in Schnittlänge oder eine neue Spektrum von Autos, das hat sich, das war immer in der Luft, bis hin zu der Z4 ist gekommen.
Ja, das ist ja auch ein, also manche Designer sagen ja auch, das Design hätte neue Wege aufgezeigt, also die scharfen Kanten, die Brüche, die konvexen und scharfen Flächen und der Wechsel davon. Haben die Kollegen recht? Also hat das neue BMW-Design da Wege aufgezeigt, die vorher keiner gegangen ist, die dann möglich waren? Es wurde ja auch viel zitiert, sagen wir mal.
Ich denke schon. Ich denke, der Lernprozess in Gina war so stark, weil es hat uns wirklich in die Spiegel zu schauen und in die Augen zu schauen, sagen, was ist eine Fläche? Ja, what is a surface? Wenn wir sprechen über, wie sind der, das macht Flächen in ein Auto? What is a surface exactly? You know? Und in der Zwischenzeit habe ich viele über die Geschichte von Autos studiert und verstehe viel besser, wie die Entwicklungszyklus läuft. Und ich denke schon, der Z4 war, wenn es wird nicht der Z4, es wird sicherlich ein anderes Auto. Aber der Z4 war tatsächlich einer von diesen Durchbrüchen. Das hat ein Sportauto so eine modernische Kleid gegeben, dass du hast negative concave Flächen ernsthaft genommen. Vorher, der einzige negative surface war auf der Citroën Dyane, you know. Und wie kann man das ernsthaft nehmen? Ja, so von der Dyane in der, was war das, 60er Jahren, 50er, 60er
ja,
Jahren?
Ja,
ja.
60er
von der, ja, von der Dyane bis hin zu der Z4, da war verdammt wenige Beispiele, wo eine negative surface hat sich wirklich funktioniert. Und die Durchbruch kam, als BMW hat sich entdeckt, dass ein negative surface is not really a negative surface. Now, das war der Durchbruch. Wir hatten einen anderen mental formulieren zu bekommen, über wie eine Fläche läuft, wie das wächst, what are theoreticals, was sind splines, etc., etc. Das ist all technischer Blablabla für Ihre Zuhörer vielleicht. Aber ich kann mich erinnern, dass David Arcangeli, er war der Designer von der Fünfer, der A60, der ist vor 20 Jahren dieser Monaten gestorben. Und das ist viel in der Presse über ihn im Moment, ein fantastischer Designer. Er kam zurück. Er war in BMW, you know, vorher war in Audi, er war in Volkswagen, in Audi, und bei Pininfarina vor das. Und er kam einmal, about 1,5 Jahre noch, er ist in BMW, zurück von, like, Frankfurt Auto Show oder ein Autosalon oder etwas. Und er war sehr enttäuscht. Und er sagt, warum bist du enttäuscht? Und er sagt, ich habe mit meiner Ex-Kollegin von Volkswagen oder Audi oder irgendwo von dieser alten Firma gesprochen. Und die verstehen Surfaces nicht. Die verstehen nicht, was ein Negative Surface ist, wenn wir sprechen. Und das war für mich so interesting zu sehen, dass junge Designer hat sich in diese Kultur von Surfaces so tief gemacht, dass sie können sehen, warte mal, die anderen Leute, die verstehen das nicht. Das ist kind of interesting.
Ja, wir haben ja auch vorher das Fiat Coupé angesprochen, das du gemacht hast für Fiat. Und ja, Dirk, dazu hattest du ja, glaube ich, eine Frage gehabt, ne?
Ja, ich bin auch noch im Gespräch, aber das macht so viel Spaß, dem Chris zuzuhören. Deswegen schweige ich ganz andächtig.
Dirk,
nein, ehrlich.
Du musst einfach sagen, shut up, Chris, und ich.
No.
Ich gehe aufs Stumme.
Mich wollen die Hörerinnen und Hörer nicht hören, die wollen dich hören. Nein, aber zum Coupé Fiat. Eine Form, muss ich sagen, ich finde die immer noch unglaublich toll, wenn ich das Auto heute sehe auf der Straße irgendwo. Ich schaue es gerne an. Aber als ich den zum ersten Mal gefahren bin, war natürlich ein Fehler. Ich habe nur den 2-Liter Saugmotor gehabt. Da habe ich gedacht, naja, also das Design ist einfach wow, aber das Fahrerlebnis bleibt irgendwie hinten dran. Wie wichtig ist das beim Design, dieses Fahrerlebnis mitzudenken, mitzufühlen?
Goodness, great, Gottes Willen, Dirk. Wenn wir um das Fahrerlebnis von einem Tipo gedacht hat,
ja,
weil das Ding, I mean, wir würden alle die Bleistifte in den Mülleimer schmeißen. Ich kann mich erinnern, dass damals hat jemand geschrieben, dass Fiat hat so viele Plattformen auf der Tipo gebaut, dass es fängt an mit Ferrari Formel 1 und endet mit den Iveco Trucks. Wir haben alle auf der Tipo gebaut.
You know, da ist doch das Fiat Coupé eine ganz gute Schnittmenge.
Ja, really. I mean, auf der anderen Seite bleibt ein bisschen von der Tipo, no, der Delta war vor der Tipo. So, ist ein Tipo-Plattform je in Rennrallies gegangen? Glaube ich nicht, oder?
Naja, wenn man so will, also der 155 ist bei der DTM gefahren. Ist das nicht auch ein bisschen Tipo-Technik?
No, I don't think so. I think der 155 kam später.
Der war schon Klasse 1 Auto DTM, also das war schon weit von der Serie weg, insofern schwierig da einzuordnen.
Okay, so, aber die Frage ist nicht so viel über die Leistung, absolut, die Frage war über Leistung und Design. Und, you know, das wird ein bisschen schwierig für einen Designer, die Aufgabe zu nehmen, okay, wir möchten, dass du magst ein Sportauto, das sieht aus wie du bist ein absolut Non-Kenner, you know, like, welche Art von Pussy-Auto hast du? Das Ding hat überhaupt keinen Motor. So, gib mir ein Sportauto, das zeigt, dass du bist überhaupt kein sportlicher Mensch. You know, what? No, das macht man nicht. Du magst deine Beste, ein Sportauto in der Tradition von italienischen Sportautos zu machen. Und natürlich greift man diese Package-Probleme an und macht deine Beste aus den Package-Problems. Wenn ich sehe das Auto heute, ich liebe der Coupé Fiat, aber ich habe dieses gerne Wunsch einer Schraubenzieher und ein paar Spacer zu nehmen und die Hinterräder auseinanderzubauen bei 2 oder 3 Zentimeters pro Seite, weil ich kann das Ding kaum anschauen, es ist so auf schmale Beine. Aber das war der Tipo. Auf der anderen Seite, hat sich dein Stil gehalten, ich glaube, in den Jahren. I think the Coupé-Fans are gut bedient bei deren Auto. It holds up well in sight as ein sportliches Auto. Ab und zu taucht ein Dutzend von Coupés bei uns zu Hause aus. Und das ist freaking geil. Was kann ich sagen? Carlos is really cool. Aber go back to design once. Es ist vielleicht interesting, dir zu sagen, ist, viele Car Designers, die haben überhaupt keine Lust, der Auto zu fahren. Kann mich erinnern, dass ein sehr berühmter Car Designer, das hat für uns gearbeitet, hat ein fantastisches Auto entwickelt. Und das Ding kommt von der Test Track zurück, steht vor uns, Motor ist warm, Fahrer steigt aus, bietet der nächste Fahrer ein und hab sie Designer gesagt, willst du deine Baby fahren? Er sagt, nee, it's okay. Ich schau das an. Interesting, ja?
Huh? Mhm. Welche Reize sollte denn Autodesign ansprechen? Wenn man jetzt gerade vielleicht auch den Coupé Fiat als Beispiel nimmt.
Dirk, was meinst du bei Reize? Hilft nicht dieser Worte?
Naja, wie gestaltest du ein Auto, ich formuliere es mal andersrum, ein Auto, dass das so attraktiv ist und auch attraktiv bleibt, wie eben dieses Beispiel? Worauf achtest du da? Was ist da wichtig?
Well, in erster Linie, Dirk, vielen Dank für das Kompliment. Ich fand es sehr toll, dass du das sagst. Das war der letzte Auto, ich habe persönlich alle die Linie selbst geschrieben, you know. Nach diesem Auto, ich war ein Manager und dann, you know, immer die Teams macht das Autos. Aber das ist der, dass ich habe wirklich die Linie gezeigt und Pininfarina Engineering hat das Ding gemacht, hervorragend, hat mich gefolgt und you know, verrückte Dinge wie dieser Tankdeckel und die Heckleuchte, das sind der whole Heckbereich, das ist eingeschweißt ohne eine Nahtlinie und dieser Front Cofango, das Motorhaube, das läuft über die Sides in ein Teil von Stahl. Mhm. Und so weiter. Die kind of, you know, die sind mitgetrieben, alle diese crazy, crazy ideas. Und ich denke, dass die Key to a Car Design, insbesondere für Sportauto, ist, du musst eine Kernidee haben, das ist so stark, dass du kannst viele Dinge wegnehmen und das Gründeprinzip starke Idee bleibt. Und die Gründeidee, starke Konzept von der Coupé Fiat ist diese Art von geschnittener Radhäuser. Das nimmt die Body in zwei. Okay, der Heckbereich schmeißt es in den Vorderbereich ein und lässt dieses in der Mitte von der Auto, diese Art von Sitte in der Verspiegelung. Und der Zusammenstoß von der Hinter in der Vorder ist geholfen bei dieser keilförmigen Schnitte über die Räder. Und die auf der gleichen Seite nimmt man zurück in Zeit auf ein Time, you know, wir sprechen über die Anfang der 60er Jahre und so weiter, wo das war eher eine Art von typischer Linie zu bauen über die Räder, nicht diese Perfect Circles. So, I think the simplicity von der Auto ist dort und bleibt, trotz all the strange, weird stuff it's got on it, you know, Scheinwerfers und Heckleuchter und so weiter. Ist das eine Hilfe, Dirk?
Ja, absolut, ja.
Also ich bin auch
mein Problem mit vielen Leuten, das machen Sportautos heute, ist, die irgendwie haben zugegeben, dass die Designfundus, von was du kannst Design machen für Sportautos, ist so dick und so übergefüllt, dass die gibt's nicht Neues. Which is complete Quatsch. Okay, das ist absolut Bullshit-Quatsch. Aber der ist irgendwie mit, besonders mit jungen Designers, das ist wirklich tragisch, das Idee, meine Aufgabe ist, nimm irgendetwas, das schon da war und ändere ein bisschen hier und dort und dann kann ich sagen, das ist mein. Und das ist nicht deren Aufgabe. Deren Aufgabe ist zu wiederinterpretieren, was sportlicher ist, in ein neuer Kleid, in einen Weg, dass man sagt, Mensch, das will ich nie auf diese Idee kommen. Mhm.
Aber du sprichst jetzt einen spannenden Punkt an, weil ich habe das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erzählt, nicht dir, aber woanders, dass mein Traumberuf früher mal war Autodesigner. Okay, ich habe entdeckt, handwerklich haut das nicht so ganz hin. Lassen wir das mal lieber sein. Aber stell dir vor, wir wären uns damals begegnet. Ich war noch auf der Schule, 18 Jahre alt, und hab dir jetzt erzählt, du, ich möchte es doch nicht machen. Wie hättest du versucht, mich trotzdem für den Beruf zu gewinnen, des Autodesigners?
Ja, Dirk, wenn du das sagst, ich kann mich, Entschuldigung, wenn ich sage, nur ein kleines Anekdote. Wir haben das Z8 gemacht. Das Z8 war, ein Lieblingsauto, you know, fantastic Auto. Aber was war besonders auf das Auto, war dieses tragende Space Frame, right? Das Aluminium Space Frame, das die Z8 hat für BMW die Vorarbeit gegeben, dass sie können später den Rolls Royce machen, weil die wissen endlich, wie man mit Aluminium Space Frame geht. Und als wir diese Z8 hatten, die sind perfect Sportautos. Du kannst jeder Kleid auf das Ding bauen. Right? I mean, wir haben Gina auf eins gebaut, der fantastic für das. Und mein Versuch vor Jahren war, machen wir einen Design-Wettbewerb zwischen den Journalists. Wir geben jeder Journalist zwei oder drei Designers, die können zeichnen, was sie denken, weil ich warte nicht, dass sie können selbst zeichnen, aber ich gebe dir einen Designer, er macht Designs für dich, du sagst, was er sein sollte. Und dann wir machen einen Wettbewerb dieses Mal mit den Journalisten, der das Wind, wir bauen ein Auto aus und dann sehen wir, was die anderen schreiben.
So, eine geniale Idee, also Journalisten, die sonst immer nur kritisieren, soll man selber machen, finde ich cool.
Leider, Dirk, wir hatten nicht die Möglichkeit, das zu tun. So. Aber, you know, eine junge Designer, stell dich vor, du bist eine junge Designer bei mir. So, die erste Frage, was ich stelle immer, ist, what do you want to do and warum? Was willst du tun? Ich meine nicht in dem Sinne, ich will ein Car Designer sein, aber stellen wir ein Design vor und ich frage, was willst du mit diesem Design tun und warum? Das ist the key thing. Why? Why do you want this? Right? Und es ist so heute, dass there is wenig Kenntnis über die Geschichte von Autos und man sollte das nicht I'm not sad about it. Du sollst es nicht bemohnen oder wie sagt man das? You know?
Nicht betrauern.
Nicht betrauern, danke schön.
Beweinen, ja.
Ja, beweinen. Ja, bitte, du musst eine große Entschuldigung für die deutsche Sprache für ihre Zuhörer von mir. Das ist wirklich teilweise terrible. Das ist, fehlt mir die Worte. Aber es ist nicht traurig. Es ist so. Es ist einfach so. Und ich hatte von einer Lehrer von einer Designschule neulich gehört, dass seine Studenten vor dem Jahr 2000 gar nichts existiert für them. Die wissen nicht Musik, die wissen nicht Film, die wissen nicht Autos, they don't know anything before the year 2000. It's like, well, okay, da gibt es ein paar Autos in vor dem Jahr 2000, du kannst vergessen, aber da gibt es auch ein paar, du solltest wissen. Und so, einer von den ersten Schritten zu tun mit einem Jungdesigner ist eine leichte Durchführung durch alles, was ist vorher gekommen, das hat deine Idee irgendwie eine Art von Unterstützung gegeben. So, your idea ist nicht nur in der Luft. Du denkst, du hast das Ding von Zero aus entwickelt. Okay. Aber ich sehe in das Beziehungen zu das und das und das. Und mach ein paar Lessons aus das. Die haben das genommen und das hat zu das geführt. I don't think you want that. Du willst das nicht. So, aufpassen. Und die haben das genommen und dann hat das zu das geführt. Und das musst du aufpassen. Und dann schauen wir das Ding around noch zwei oder drei Mal. Und dann am Ende, normalerweise, ich frage die jungen Designer, okay, sag mir ehrlich, ist es mehr interessant, wenn es geht in die andere Richtung?
Okay. Das ist auf jeden Fall, das Lernen aus der Historie ist ja so ein Punkt, auf den wir auch noch zurückkommen werden gleich.
Aber bis zu Ende dieses Anekdote zu sagen, der Schriftsteller Oscar Wilde, die englische Schriftsteller, sehr, sehr berühmt, Oscar Wilde, you know, hat viele Plays geschrieben, etc. Dorian Gray ist er bekannt für ihn, right? In den 1800er ist er zu Amerika gegangen und hat die Wasserfall von Niagara gesehen, Niagara Falls. Und das war damals, ich glaube, das vor Victoria Falls war entdeckt oder in Südamerika die riesige Falls. So, das war für viele Leute der größte Wasserfall der Welt. Und die Amis waren super stolz über das. Der hat das Ding zu ihm gezeigt, er hat das riesige Wasserfall angeschaut und er sagt, was denkst du? Und Oscar Wilde hat gesagt, alles zu sagen, es wird mehr interessant, wenn es fließt in eine Richtung. Und, you know, und es stimmt. Ein Wasserfall ist ein Wasserfall, ist ein Wasserfall. Es wird deutlich mehr interessant, wenn es fliegt in eine Richtung. Und leider, das ist eine Art von einem Litmus-Test, dass wenn du ein Auto anschaust, besonders diese neue Supercars oder irgendetwas so, stell dir die Frage vor, wird das mehr interessant, wenn es geht in eine Richtung? Okay, sorry, jetzt cool. Deine Frage ändert es.
Also das ist eigentlich Dirks Frage.
Ja, ich kann direkt anschließen, genau.
Genau.
Also mir hat mal jemand erzählt von den Kollegen von BMW Group Plastic. Da waren die noch in dem alten Gebäude, also nicht in dem wunderschönen neuen, wo sie jetzt untergebracht sind, mit der Sammlung der historischen Fahrzeuge von BMW. Der hat mir erzählt, dass ihr damals, also Chris und du mit einem Team, mit einer Gruppe, die alten Autos studiert hat und deren Form und Skizzen gemacht hat und so weiter. Stimmt die Geschichte?
Oh ja, yeah. I mean, boah, da gibt's so oftmals diese Art von Dingen. Ich kann nicht sagen, wenn und wann wir haben das gemacht. Also da war immer irgendetwas an Fluss über die historischen Autos gemacht. Ja, natürlich. Aber mehr ist das. Wir sind zu die historische Gruppe gegangen, der alte Zinkplatten zu finden. Und an die Zink, Zink ist ein Metall, richtig? Zink?
Ja,
Zink. Ja. Ja, auf die alte Zinkplatten sind die fahrzeugtechnische Zeichnungen gemacht, damals für die Karosserie.
Ah.
Und die sind riesig Ding, die sind full scale, right? Ein 1:1. Und das war für die jungen Designers ein incredible Tieftauch in die Geschichte von der Transfer von Idee zu ein 2D-Dokument. Das mal so eine Metallplatte, das wird sich nicht bewegen mit Humidität und, wie sagt man, Wasserfluss in der Luft. Wie heißt das? Humidity.
Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit, ja.
Luftfeuchtigkeit, right. Wenn du ein Auto zeichnest auf Papier oder etwas so, der Luftfeuchtigkeit endet die Dimensions. Right? Und du kannst das Ding nicht 100% vertrauen, ein Werkzeug aus das zu bauen. Aber die haben das alles beschrieben auf Zinkplatten und die haben das noch. It's really cool.
Die gibt sicherlich auch, und dann ziehe ich noch eine andere Frage vor, die wir auf jeden Fall auch, oder die mich super interessiert. Du hast eine Hommage an den BMW Drachen 20 Millimeter gemacht. Diese Studie, die, ich glaube, 2006 vorgestellt worden ist. Hast du dich da auch inspirieren lassen von diesen Zinkplatten, von diesen Zeichnungen? Oder erzähl einfach mal, wie bist du überhaupt bei dieser Studie vorgegangen?
That's what really says. Anders Warming, er war der Designer auf der Gina, die Erfinder von dem Konzept von Gina, war ein anderer Designer, er war von Designworks. Aber Anders hat die echte Auto gezeichnet und gebaut und hat die erste Generation Z4 gemacht. Und in diesem Zeitraum, wir sprechen über diesen ähnlichen Zeitraum von Gina, aber vor Gina war bekannt natürlich, und der Z4. Wir haben ein Gespräch über, was ist eine Designlinie zu führen, das wird eine Kulturmaßnahme sein. Und so, ich habe Anders die Aufgabe gegeben, gib mir mit Z4 Linie, die Linie von der Z4, eine Serie von Produkten, das hat die gleiche Art von Linie. So man sagt, okay, imagine, dass anderen Produkten hat dieses Gefühl gehabt. Wie wird das aussehen? Eine war the Riva Boats. So, as Anders hat, eine war the Riva Boats. Die anderen war die, you know, the Bertone Bats. Diese Autos, the BAT, aerodynamische Autos von der 50er. Eine war the Bertone Bats. Another one was the Mille Miglia Siegerwagen. Okay? Und ich kann mich erinnern, dass Anders hat alle die Z-Namen gegeben. So, das war nicht the Bertone Bat, it was the Zerzoni Zat. Und es war nicht the Riva Boat, it was the Ziva Zot. Und it was nicht der Mille Miglia, it was the Zilla Zilia. Und als ich diese Zilla Zilia gezeichnet habe, ich so, fuck, is that thing cool. That thing is so bitchin'. Also auf jeden Fall habe ich das Ding zu bauen. Und, you know, ist, wie gesagt, sagt, es hilft, wenn du hast einen Chef, das ist offen zu neue Idee. Und so we created that ein bisschen als ein Side-Project. And a side project muss immer einen Zweck haben. You just don't do this stuff for nothing. Und das war ein interessanter Zweck zu sehen, wie schnell kann man und wie billig, also wirklich billig in der Sinne von Prozesskosten runterzutreiben, kann man einen laufenden Prototyp bauen. Und we had Prototypes in BMW gemacht. Das war, I mean, die waren so, wie sagt man, gestrippt auf nothing, just to see, nur dass man könnte die Auto in Bewegung sehen. Das wäre, you know, zu einem aussteigen, du musst die ganze Tür ausmachen, die Leute reinklettern und das Tür einbauen, weil wir hatten nicht Scharnieren, aber das war nur ein Block Schaum, right? So, I mean, du kannst mir vorstellen, dass du hast eine Tür, das ist 20 cm dick Schaum, aber von außen, das sieht wie die Auto. Right? So diese Art von super quick, super low cost, aber laufende Konzeptautos, dass man wirklich sieht, was bedeutet, wenn das Ding dreht, das war der Anfang der Einzelkonsole und anderen Produkten. Und wir haben das Technik weiterentwickelt für diese Mille Miglia Hommage-Auto.
Was mich noch interessiert, jetzt gehen wir noch mal ein Stück zurück in der im Werdegang von Chris Bengel, nämlich zum Studium. Was waren denn damals Autos, die dich fasziniert haben? Also du hast ja erst Kunst studiert und dann bist du ins Design gewechselt, Autodesign. Was waren damals, ich glaube, das war so zweite Hälfte 70er, kann das sein? Welche Autos haben dich damals fasziniert?
Well, in erster Linie, ich habe überhaupt kein Kunst studiert. Ich habe gedacht, es wird eine Priest sein, eine Methodist Minister. So ich habe gedacht, ich gehe zur Theology School und das ist du musst eine Serie von Klassen nehmen in der Universität. Das hat zu tun mit Psychology und Literatur und Philosophy und so weiter. Und die waren absolut die beste Klasse später für Design und Design Management. Schlichthin. Particularly Literature and Critical Writing. Seit Schreiben, Critical, wie sagt man das auf Deutsch? Schreiben, Kritik schreiben oder wie sagt man
das? Ja, Kritiken schreiben.
Ja, ja. Das ist ein 1:1 vergleichbar mit Design. Und ich habe wahnsinn viel von das gelernt. Und Psychology und Philosophy sind extrem hilfreich, wenn man hat ein Team von hunderte Leute durch einen sehr subjektiven Bereich zu tragen. Dass du wirst so viel Emotion haben, dass die Emotion fließt in die Autos, aber gleichzeitig du hast ein volles Team, das läuft voll in der Kanne auf deren emotional Nerven. Und so, du brauchst diese Art von Training. So, I was very happy about that. Dann später bin ich zu Art Center gegangen und meine Karriere in Car Design angefangen. Aber in Amerika, ich komme aus Wisconsin, ich sagte immer, Wisconsin BMW ist, they thought it was the British Motor Company, or Motor Works or something. Also, nobody really knew BMW. I mean, they had the Motorräder gesehen. Aber Autos, ich habe eine Sette gesehen, das ist ein Kleinkind, mein Vater hat mich in ein Auto gepackt und quer über die Stadt gefahren, so ich könnte diese Sette sehen vor einem Auto, wir haben das Ding angeschaut, wow, das Ding ist totally crazy, ja, zu Hause gegangen. ich war ein Fan von American Autos, Pony Cars, ich habe ein Javelin gefahren, wir sind zu Elkhart Lake, das ist ein berühmter Rennautobahn, und hat die Trans Am gesehen, you know, George Fulmers, cars and, you know, the Sam Posies, Mustangs. And I mean, this is a golden sight for me from outdoor racing. So this whole, you know, American autos and so whatever, immer meine Liebe. Und dann habe ich ein Buch gefunden in der Bibliothek über die Welt von Autodesign. Nicht als Designer, aber mehr von Autos, das man nicht normalerweise sieht. Und dort, es war voll mit Showcars. Und das war das erste Mal, ich habe Showcars von Giugiaro gesehen, Bertone gesehen, Gandini gesehen. Und der Carabo von Gandini hat mich voll in das Herz getroffen. Mhm. Als ich später Bertone selbst, Nuccio Bertone selbst, zu treffen, und er hat mich die Erlaubnis gegeben, in dieses Auto zu sitzen. Das war einer von diesen Höhepunkten in der Karriere. So, das war für mich eine Art von einer Wake-up-Call. Wow, there's some really cool cars out there, das hat nie gesehen. Und dann in Art Center, natürlich treffe ich diese Young Car Design Students, and these guys know everything. Und der hat mich zu der Welt von Sid Mead geöffnet, und suddenly, wow, das, and then this thing läuft open von dort.
Okay, ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet, das geht jetzt etwas schneller, das sind nur so 5, 6 Fragen quasi in entweder oder.
Also dies muss die Endfrage sein, richtig?
nee, danach kommen noch ein paar kleinere Sachen, aber nur so zwischendurch mal. Da geht es einfach darum, schnell zu entscheiden und schnell zu antworten.
Okay.
Opel oder Fiat?
Wow. Bei beides geht's nicht, ha?
Nein.
Warum beides geht's nicht? ich habe lieber für beides. Ich meine, du kannst nur enttäuschen, einer oder anderen.
Okay.
Also beide Erfahrungen würde ich nie wünschen, nicht zu haben. Das kann ich sagen. Ich habe so viel gelernt bei beiden. Der war fantastisch. Fiat war amazing.
Okay.
Also amazing.
Da frage ich nachher noch was dazu. Da kommen wir nochmal drauf zurück auf den Punkt. Mini oder Fiat 500?
Oh, ich denke, der Mini ist das beste Beispiel für mich.
Okay. Countach oder Testarossa?
Countach. Countach. Oh, komm. What a question. Das sollte eine Frage sein. Was war das?
Retro oder revolutionär?
Oh, revolutionär.
Okay. Coupé oder Cabrio?
Oh, Cabrio.
SUV oder Kombi?
Oh, SUVs für mich. Ich fahre ein X6.
Europa oder USA?
Existiert diese eine von diesen Stellen noch? Also, let me think about this one. Anyway, next question.
Michael Weiland oder japanische Manga?
What was the erste?
Weiland, der Rennfahrer.
Michel Vaillant,
die Rennfahrer-Comics aus den, die gefiel mir mal 60er, 70er Jahre.
Beide waren nicht in meiner Ausbildung. Mangas nicht und der auch nicht. Du musst über Pogo fragen. Den kann ich alles erzählen.
Okay. Spielfilm oder Trickfilm?
What's the difference? What's the Unterschied?
Also ein Film mit echten Schauspielern oder ein animierter Film?
Im Moment, ich bin totally auf animiert. So, was kann ich sagen? Animiert, ja.
Okay, danke.
Ja, bleiben wir beim animierten Film. Was unterscheidet denn die Arbeit an einem Trickfilm, an einem animierten Film von der Arbeit im Designteam, zum Beispiel eines großen Herstellers wie BMW?
Also, nur als eine Hinterfrage. Ihre Zuschauer wissen, warum Animated Films sind interessant überhaupt für mich oder nicht?
Können wir vielleicht kurz einflechten, warum das so spannend ist, das Thema?
Also, ist spannend für mich, weil jetzt mein Studio läuft in Animation. Wir haben eine kurze Animated Film gemacht, 8 Minuten, hat einen Preis gewonnen und wird online, vielleicht das Ding kommt online, ist schon online. Und Animation ist etwas, das Design muss entdecken. Es war immer ein Interesse für mich, aber es ist ein Unterschied, wenn du bist von draußen, du schaust das Ding an und wenn du entscheidest, ein bisschen einzutaufen. Wir haben zum Beispiel in unser Studio einen Animator genommen, Und wenn wir in seine Welt läuft, man versteht, Mensch, their job is Charakter und Personality in eine Zeichnung auf ein Papier zu bringen, dass du glaubst, das Ding lebt. Unser Job als Car Designers ist Personality und Charakter in Blech, in Kunststoff, in Glas zu bauen, so du siehst das Ding und du glaubst, das Ding ist ich, das Ding bin ich. Mhm. That's me. Und wenn Leute sagen, das Car Design hat zu tun mit Bekleidung von vier Rädern, ich sag, du verstehst das überhaupt nicht. Car Design hat zu tun mit Charakter und Personality zu kreieren in ein Objekt. Und das kann eine Glas sein, das kann eine Uhr sein, das kann ein Fernsehen sein und es kann auch ein Automobil sein. Aber die Principles, das, mit was man arbeitet, sind Principles, dass die Animation-Leute haben seit 100 Jahren definiert in einen extrem genauen Weg. Und wenn wir in das Welt eingetauft, wir haben verstanden, Mensch, Car Design will uns das zeigen, aber wir haben unsere Augen zu. Wir schauen immer auf Cars as Cars. Wir verstehen nicht das Phänomen Car Design per se. Und das musst du von außen lernen. Und Animation ist ein guter Startpunkt.
Jetzt wissen wir ja, dein Sohn studiert, glaube ich, Designgeschichte. Stimmt das?
Ja, er ist PhD-Student in Designgeschichte und basically Designkritik in Amerika. Ja.
Bist du ein guter Gesprächspartner für ihn?
Oh, jein. Ich glaube, auf einer Seite ja. Auf der anderen Seite, er kennt deutlich mehr sich über viele andere Dinge. Und ich, you know, wenn du gehst wirklich in ein tiefes Argument über Semiotics, dann bin ich schnell, bei der Seite. Architectural History ist eine Teil von seiner Ausbildung und du musst Architektur verstehen, Autodesign zu verstehen. Und er hat deutlich die stärkere Hände in das. Ich kann ihm ein bisschen Dinge zeigen von dem Prozess von Autodesign, von der Geschichte auch zeigen. Aber ja, it's a good balance.
Du hattest ja gesagt, dass du bei Fiat und bei Opel jeweils sehr viel gelernt hast, beide Seiten, beide Stellen nicht missen möchtest. Was genau hast du denn bei Fiat und Opel gelernt?
Was habe ich bei Fiat und Opel gelernt?
Was war der größte Lerneffekt? Gibt es vielleicht auch eine Anekdote, die zeigt, was wie es damals war bei Fiat und bei Opel?
Opel, es war eine Insel in Rüsselsheim, voll mit Gastarbeiters. Und wir waren Gastarbeiter. Wir haben in der Opel-Wohnung gewohnt für Jahre mit den Gastarbeitern dabei. Und du bist irgendwie in einer Art von isolierte Zelle von Leuten, die kennen nur Autos, die wollen nur Cars zeichnen, die sind totally Car-Freaks, der Welt ist das. Und irgendwie rundum läuft dieses interesting Deutschland, that happens to be an occupied country, full mit Army Soldiers und so weiter. Aber it somehow isn't that interesting that much. The cool thing is the cars. So das war, wenn ich das in Rückspiegel anschaue, sage ich, wir waren alle verrückt. Das war die Zeit von Stadtbahn West, das war die Zeit von der erste IG Metall-Streiks. Und das war eine enorme Dynamik in der Society in Deutschland damals. Und wir waren, Cars. Irgendwie, wir sind wie Mr. Bean durch das ganze Zeit geflossen und hat nur auf unsere Passion angeschaut. Aber das Passion war ein Passion, das war General Motors. Und General Motors war eine starke Lehre in was ist die Kultur von Car Design. Chuck Jordan war der Chef dort und Gordy Brown war George Galliens Boss und dann später kommt Wayne Cherry. Und das war eine Zeit, wo du gehst von einem hyper-creative Impulse unter Gordy Brown in eine hyper, not conservative, but let's say correct, alles auf Qualität gezielte Zeit von Wayne Cherry. Und das Sprung, einer auf dem anderen, es war super stark mitzuleben. Du konntest sehen, wie das Idee von freiem Denken ist sofort in einen anderen Kanäle eingeführt, als man denkt an Quality. Quality, Quality, Quality. Und das war der Anfang von General Motors stärker treibende Phase, die Qualität der Produkte zu erhöhen. Und von dieser Welt, wo wir waren, ich war vielleicht in der letzten Zeit von der starken Hyper-Creatives, wir waren genommen, just because we had crazy ideas, ne, weil wir waren ein bisschen verrückt, Ich bin in Fiat dann getauft. Und Fiat war ein völlig anderes Tier, kaum Englisch gesprochen, arbeitet in Gips, nicht in Clay, arbeitet in Gips. Die machen alles in 30 Ansicht, Zeichnungs 1 zu 10 Maßstabe, Seitenansicht, Frontansicht, Heckansicht, Topansicht. Und du musst die Disziplin von Car Design lernen. Die Disziplin in Gipsmodell zu machen ist completely different than the Disziplin eine Tonmodell zu bauen. Es ist von Gründerprinzip different. Und diese Disziplin in Fiat war so rigoros, du kannst nicht anders als Car Design von der Grund aufbauen lernen. Und ich war super dankbar dafür. In Opel, it was crazy. I mean, du hast Gordy Brown, who kommt in einen Tag und er sagt zu Gerd Hildebrandt, und ich, Gerd Hildebrandt ist später noch Chefdesigner für Mini und viele andere Brands genommen. Aber er war ein Jungs, wir waren zusammen dort. Und er sagt zu uns beide, dass, you know, der Marketingchef bei Opel, ich brauche ihn auf unserer Seite. Und er will sein Büro neu gestrichen werden und da gibt es kein Budget für neue Lacke in ein Büro. So, ich will, dass du beide nimmst einen Urlaub morgen, kauf ein bisschen Lack und paint his office, mal sein Büro. Und wir haben das gemacht. You know? Das ist kind of totally crazy, you know? Die zwei Jungs, die laufen rein, Hildebrandt, perfect German. Irgendjemand macht ihm eine Frage, er sagt sofort, wir wissen, was wir tun. Und ja, sie erkennt, wie die Bureaucracy funktioniert. Und ich war so dumm, ich gehe mit, okay. Und wir haben das Marketing-Guys-Office komplett neu gemacht.
Partys, also richtig schöne Feiern gegeben haben damals bei Opel, habe ich gehört.
Oh ja, da waren immer starke Partys. Die American Contingent, das ist rübergekommen in den Jahr vor uns. Ich meine, das ist ja Jay Mays, langjähriger Ford-Design-Chef, aber vorher war bei Audi und auch bei BMW für eine kurze Zeit. Guys like Dave Robb, Peter Schreier, Hildebrandt sozusagen, Ed Golden, Wolfgang Gottschke. I mean, this is a group of super talents. Ich kann nur sagen, ich hatte große Glück, in Europa zu kommen, auf die letzte Schritt mit einer mega talentierten Group. In meiner Klasse, Leute, you know, wir haben auch Leute, die waren super talented. Benji Dimson zum Beispiel bei Porsche, dann später bei Mercedes. Kevin Verdun, my God, you know, this guy später bei Chrysler von Opelmark nach Amerika, he was hyper talented. Und Wu Hang Chin went to Mazda, did the Eric Sieben, Joji Nagashima, das ich habe vorher gesprochen. These are, you know, Tony Hatter hat Porsches gezeichnet, ist immer noch bei Porsche. Oder vielleicht kurz in Ruhe.
Bei Fiat war ja dann auch Walter de Silva zum Beispiel, also auch im Prinzip eine Talentschmiede für spätere
Designer. Ja, aber er war nicht in dieser Group up in Deutschland natürlich. Walter kommt später in das whole Thema, war in Italien. Aber nur zu sagen, die deutsche Group war stark und die sind alle irgendwie da weggegangen. Ja, yeah, good parties. I mean, kann man nicht sagen, aber Partys and Partys. So,
Partys and Cars.
Ja, Partys and Cars, ja. Okay, und auch Rodelbahn, don't forget that, you know, dass irgendwie die Jungs hatten eine Rodelbahn, Königstein Rodelbahn.
Stimmt, da gab es ja diesen Opel-Bob.
Königssee. Ach so, ja. Königssee, ja.
Der Königssee, und ja, wir haben einen Rodelbahnkampf dort gemacht und es war fantastisch. Ja, yeah, really strange. Okay.
Gut, ja, also für mich, ich bin total geflasht. Ich muss sagen, das ist für mich eine absolute Sternstunde, was wir alles erfahren haben von dir. Das war ein Streifzug durch die Designgeschichte. Ich glaube, wir haben dich auch als Menschen noch besser kennenlernen dürfen. Bei mir sind im Moment keine Fragen offen. Wie ist es bei dir, Andreas?
Also, ich habe vielleicht noch eine Frage, da werde ich jetzt noch mal wahrscheinlich von dir gehauen, Dirk, weil ich jetzt nochmal so auf die...
Ich lebe gewaltfrei, keine Sorge.
Wunderbar, und außerdem sitzt du ja in einem anderen Büro,
weit weg,
über genau. Studiolink verbunden sind, habe ich nichts zu befürchten. Nur noch eine kurze Frage, vielleicht zwei, drei Sätze dazu als Antwort, weil es mich einfach interessiert und wir das jetzt bisher noch nicht angesprochen haben. In die Zeit bei BMW, ich muss nochmal darauf zurückkommen, 90er Jahre, da sind ja ganz viele Autos entstanden. Wir haben das, also Z3 haben wir angesprochen, die Studie Gina, über die nochmal vielleicht separat zu sprechen ist, aber auch neue Segmente besetzt. Roadster, SUV, kompakte, der erste X5, der erste Einser. Wie macht man das, dass man die Designsprache von einer Marke, die von kurzem vorderen Überhang, langem Radstand, flach lebt, in so viele Segmente übersetzt?
Der Punkt war, dass das braucht eine Strategy. Und ich habe dieses Konzept der Bookend-Strategy für BMW-Management ausgekitzelt mit meinem Team. Und wir haben gesagt, vorher, wir waren wie Bücher auf die Bücherregal. Und da gibt es Ferrari-Books und Porsche-Books und Mercedes-Books und Audi-Books und Volkswagen-Books und Lexus-Books. Und da gibt es BMW-Books. Und die BMW-Familie von Books sind basically drei Volumen, 3, 5, 7. Und die sind alle pretty ähnlich. Und die sitzen ganz eng miteinander. Und von einem Abstand, das sieht aus wie eine Book. Und was ist, wenn wir sagen, nein, wir möchten von hier bis hier auf diese Bücherregal für uns haben. Und in dieses Platz, wir können alle bauen, so Sportautos, alles, was du denkst, wir schmeißen in dieses Ding, weil alles macht Sinn. Es macht Sinn, es ist eine Familie von Büchern. Aber, und das sage ich, die sind unsere Bücher, das sind nicht irgendjemand anderes, das sind unsere Teil von der Bücherregal. Aber das Platz zu haben, ich muss zuerst die Buchstützen. Das sind Dings an der Ende der Reihe.
Mhm, genau,
ja, richtig?
Buchstützen.
Ja. Mhm. Wir müssen erst die Buchstützen bauen. Und wenn wir die Buchstützen bauen, dann können wir die Dinge in der Mitte bauen. So, die erste Buchstütze, das wir bauen, ist der Siebener. Und das ist mit der, nicht der Buchstütze, das ist der Siebener, der Buchstütze ist die GT.
Der Sechser war das.
Ja, ja, es bekommt der Sechser. Aber das war it became the 6 Series, aber das war der GT, das wir haben das damals gemacht. Das war von der 7er aus entwickelt. Boom, dann haben wir eine Buchstütze. Und in der anderen Buchstütze war Gina, und weil Gina war, niemand hat das gewusst in der Zeit, es war der Z4. Weil vorher der Z3 läuft völlig außer diesem Bücherregal. Es war von einem Bücherregal, heißt historische Fahrzeug. You know, weil das Joji hat eine wunderschöne Retro-Art von Auto gemacht, aber das war nicht auf dem gleichen Bücherregal wie der 357er. Und wir sagen, wenn wir möchten das in dem gleichen Regal haben, es kann nur funktionieren, wenn dieses Auto ist die Buchstütze auf einer Seite. Und dann kann man tak, 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 die anderen Bücher reinbauen. Und bei der 7er, das war ein bisschen komplex. Bei der 3er, das war schon ein bisschen Discussion. Wenn wir kommen auf der 5er, das Ding war so von einfach, weil das war die erste, dass wir haben das Ding gemacht. Wir wussten, die Z4 liegt dort, der 7er und die Z9 GT läuft auf der anderen Seite und right in the middle ist eine 5er. So, wenn du schaust diese Modelle an, welche spricht zu dir, dass das ist der Auto, das bleibt in der Mitte von diesen anderen Büchern? Und das war keine Frage, das war der A60, das David Arcangeli hat gemacht. Und nur durch diese Art von logical Ausbauen von was ist der Visionär von diesem Ziel, könntest du das gesamte Unternehmen auf der Managementhöhe zu dem Punkt bringen, wo die sagen, okay, das ist das. Ist das eine richtige Antwort? Ist das okay?
Perfekt. Also ich finde, verständlicher kann man es kaum erklären. Ich habe jetzt sehr, sehr viel über Designstrategie gelernt, über die Theorie von Design und über ganz praktische Dinge aus den Designstudios der 80er und 90er Jahre. Und ja, ich finde, das war ganz wunderbar. Ich bin habe teilweise ganz, ganz gespannt zugehört, so wie Dirk auch, denke ich.
Ja, komplett.
I'm happy. It's wirklich eine Freude.
Great.
Ich hoffe, dass ich habe mehr Fragen in Ihre Zuhörer geweckte Antworten, weil denn die haben ein Interesse in die Geschichte von Design zu lernen.
Ja.
So ist das.
Cool. Ich denke, es gibt kaum jemanden, der kompetenter und anschaulicher über Design sprechen kann. Ich habe bisher jedenfalls noch niemanden erlebt. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir miteinander sprechen konnten, lieber Chris. An die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, an den Empfangsgeräten, Kopfhörern, was auch immer. Das war eine neue Folge von Motor Classic Trift mit Chris Bengel. Es trifft, ne? Es ist färbt ab. Jetzt ist es drin. Ich hoffe, für euch hat unser Ausflug ins Autodesign und in die Welt von Chris Bengel ebenso viel Freude gemacht wie uns. teilt unseren Podcast, lobt uns und schreibt uns, wie es euch gefallen hat, wen ihr noch hören wollt und so weiter an mkl-podcast@auto-motor-und-sport.de. Vielen Dank, ja, lieber Chris Bangle, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke euch.